Wenn wir uns mit Dreieinigkeit beschäftigen, fangen wir gleich am Anfang an zu stutzen, weil Dreieinigkeit nicht unbedingt ein Begriff ist, mit dem wir uns tagtäglich auseinandersetzen oder ihn zumindest benutzen. Und bei euch vielleicht nicht, aber bei vielen Menschen geht dann gleich dieser Theologie-Warnschild hoch. Dreieinigkeit ist ein theologischer Begriff, er kommt in der Bibel so nicht vor. Und braucht man das Wissen über die Trinität? Ist es nicht ausreichend, dass wir an Gott glauben? Aber ich glaube, da werden zwei Sachen als Alternativen gegenübergestellt, was völlig unnötig ist. Natürlich reicht es, an Gott zu glauben. Der Glaube ist es, der errettet. Aber Johannes formuliert an einer Stelle sehr eindeutig, dies ist geschrieben, damit ihr wisst. Und Paulus betont auch sehr das Erkennen mit dem Verstand. Von daher müssen wir uns mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Und wieder ausgehend von 2. Timotheus 3, 16, 17 und 2. Petrus 1, 20, 21. Wenn Gott in seinem Wort bestimmte Dinge niedergeschrieben hat und dieses uns nützlich sein soll, dann will ich mich diesem Lehrmeister aussetzen. Und kann da nicht sagen, das können ja die Schüler in ihren Schulen gerne mal probieren, lieber Lehrer, ich glaube, dass das, was du da auf dem Lehrplan stehen hast, nicht nötig ist. Ich habe den Überblick und ich weiß, dass ich das nicht brauche. Das darf man ab dem Studentenalter machen, wo man sagt, naja, ich werde halt nicht Physik studieren, sondern Germanistik und Anglistik. Und vielleicht sagt man sich auch, okay, je nachdem, wie viele Scheinchen nötig sind, den und den Kurs besuche ich nicht so intensiv. Aber bei dem größten Lehrmeister ist es schwierig, so zu argumentieren. Wenn wir über die Trinität nachdenken, dann haben wir die Sache, dass wir über Gott Vater, über Gott Sohn und über Gott Geist nachdenken müssen. Und wir haben angefangen mit dem Vater. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Sohn. Und ich glaube, dass der Sohn die einfachste Person ist, über die man nachdenken kann. Oder dass wenn jemand von euch, also wenn ich euch bitten würde, schreibt zu einer der drei Personen mal 10 Minuten lang etwas auf, würden die meisten den Sohn nehmen, weil der am plastischsten ist, am greifbarsten, am griffigsten. Logisch. Er ist aus der Welt des Geistes, aus der geistlichen, aus der nichtstofflichen Welt, physisch zum Anfassen gewesen. Und wir haben sehr plastische Berichte von ihm. Beim Vater, wenn wir den Vater vom Sohn abgrenzen wollten, wird es schon schwieriger, weil wir zwar im Alten Testament sehr viel über Gott lesen, aber wer ist es denn? Ist es der Vater oder ist es der Sohn? Da kommt die Dreieinigkeit hier und da manchmal so ein bisschen, guckst du mal kurz aus dem Loch raus, aber es hat nicht so eindeutig dieses und der Vater spricht zum Sohn oder der Sohn tut das und das gegenüber dem Vater. Das heißt, wir haben zwar viel Vorstellung von Gott im Allgemeinen, aus dem Alten Bund oder aus dem Alten Testament, aber was unterscheidet den Vater vom Sohn, wenn man überhaupt den Begriff unterscheiden benutzen darf? Also, Sohn fällt uns am leichtesten, Vater kriegen wir irgendwie hin, insbesondere deswegen, weil der Herr Jesus ja selbst sehr viel über den Vater lehrt und eigentlich den Begriff Vater in dem Sinne auch das erste Mal richtig einführt. Und dann kommt noch dieser ominöse Geist dazu. Das ist immer der Joker für alle, die irgendwas behaupten wollen. Nach dem Motto, wenn sie es dem Sohn nicht zuschreiben können, nicht dem Vater zuschreiben können, dann hat der Geist was gesagt. Also ich glaube, dass die meisten Gerüchte weniger bei dem Vater und weniger bei den Sohn getrieben werden, sondern über den Geist. Weil der ist ja nicht greifbar. Und deswegen kann man ihn auch ein Stück weit so formen, wie man Gott gerne hätte. Jesus zu verändern ist schwierig, weil es gibt historische Berichte. Wenn man sagt, Jesus war eine Frau, wird schwierig, weil es Berichte gibt. Welches Geschlecht hat der Geist? Ganz schwer. Also kann man da fantasieren. Und deswegen gibt es halt auch, lustigerweise, viele Abspaltungen in der Christenheit, die sich mit dem Thema des Geistes sehr auseinandersetzen, wo teilweise Gewüchse entstanden sind, also Gebilde, wo wir manchmal sagen, wo kommt das denn alles her? Da ist viel Fantasie dann gewesen. Wo schlussendlich Vater, Sohn und Geist sind eins. Und sie widersprechen sich niemals. Und das ist das Schöne am Sohn, dass denn, wenn wir den Sohn betrachten, so wie er uns geoffenbart ist, und da haben wir nur eine Quelle, wir heute, das ist die Bibel. Aber wenn wir den Sohn betrachten, betrachten wir Gott und den Vater ausdrücklich. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass wir den Sohn als Person und als Menschen kennenlernen dürfen. Und ich will mich heute mit euch genau darüber auseinandersetzen, Erstens, was sagt die Bibel über den Sohn? Da kann ich nicht alles schreiben. Da könnte man ganze Bücher drüber verfassen. Ich will ganz besonders mich mit euch der Schwierigkeit widmen, dass der Sohn einerseits Gott ist und dass er andererseits Mensch ist. Und dass ich behaupte, dass die Formulierung einerseits und andererseits schon theologischer Unsinn ist. Er ist nämlich Gott vollkommen und Mensch vollkommen, beides in einer Person und nicht einerseits und andererseits. Kommen wir zur Einleitung, Seite 4. In der Person Jesu betrat Gott physisch, das heißt körperlich, unsere Welt und nahm an deren Ereignissen teil. Ein unendlicher Gott kam, um in einer endlichen Welt zu leben. Derjenige, der exakt wusste, wie die Dinge sein sollten, kam an dem Ort, wo sie offensichtlich nicht so waren wie vorgesehen. In Jesus wurden Gott und Mensch eine Person. Eine Person, die jeder anderen Person, die jemals lebt oder jemals leben wird, so unähnlich ist. Jesus war und wird für immer vollkommen Gott. Jesus war und wird für immer vollkommen Gott sein. Und er ist auch, das ist ein komischer Satz, den ich da geschrieben habe. Also wir denken uns das Richtige, neu formulieren. Also er war vollkommen Gott und er wird auch für immer vollkommen Gott sein. Und er ist auch vollkommener Mensch in einer Person. Und diese eine Person änderte den Verlauf der Geschichte auf ewig. Das war gestern die letzte Lektion, die ich geschrieben habe und vielleicht war ich schon etwas müde. So, wenn ihr euch kurz die Überschriften anguckt, Kapitel 2, Jesus Christus ist vollkommen Gott. Kapitel 3 auf der nächsten Seite, Jesus ist vollkommen Mensch. Und nachdem wir uns dann länger mit der Frage der Menschwerdung Jesu beschäftigt haben, kommt in Kapitel 4, Seite 4, die Zwei-Naturen-Lehre. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt mit dem Begriff, deswegen seid ihr ja unter anderem heute auch hier. Also, fangen wir zuerst an mit Jesus ist vollkommen Gott. Ich glaube, dass das nichts ist, was ihr bezweifelt. Von daher können wir den Abschnitt vielleicht relativ zügig handhaben. Die Bibel lehrt klar die wichtige Tatsache, dass Jesus Christus Gott ist. Glaubt das alle, die den christlichen Glauben für sich in Anspruch nehmen? Du schüttelst den Kopf, Katjen. Wer denn zum Beispiel nicht? Okay. Die Zeugen Jehovas glauben das nicht. Die sehen sich als eine christliche Kirche, aber sagen, was ist Jesus da? Engel? Ich glaube auch. Ich bin nicht ganz sicher, was sie lehren, aber sie sehen auf jeden Fall Jesus nicht als Gott an. Von daher ist dieser Satz, der für uns vielleicht total schnell mit dem Haken versehen ist, schon innerhalb der Christenheit durchaus nicht ganz unumstritten. Außerhalb der Christenheit haben wir das Problem natürlich umso mehr, ja, wenn man nur an die Muslime denken, die ja Jesus als historische Person durchaus akzeptieren. Die sind ja nicht gegen Jesus. Ja, aber er hat niemals die Stellung eines Sohnes Gottes oder Gottes selbst. Aber das ist die Lehre der Bibel. Und da können wir in der Apologetik, also in der Verteidigung des christlichen Glaubens, können wir mehrere Argumente bringen. Erstens, dass die Eigenschaften Gottes auf Christus angewandt werden. Gott hat gewisse Eigenschaften, die ihn als Gott klassifizieren. Und die gleichen Dinge lesen wir in der Schrift auch über Jesus. Zum Beispiel, dass er ewig ist. Christus hatte keinen Anfang, sagt Johannes in Kapitel 17, Vers 5. Zeile 16 könnt ihr das Wort Anfang ergänzen. Christus hatte keinen Anfang, er ist ewig. Das klingt vielleicht für euch auch normal, aber ich habe euch in dem Anhang eine Tabelle eingefügt mit einer Übersicht über einige trinitarische Irrlehren. Also Lehren, die in der Vergangenheit der Kirchengeschichte, also in den letzten 2000 Jahren, verfasst wurden, wo man gerade mit dieser Frage, wie kann man die Dreieinigkeit sehen und gibt es sie eigentlich, umgegangen ist. Und es gibt durchaus Menschen, die behauptet haben, dass Christus einen Anfang hatte. Ja, der Hebräerbrief gibt im Hebräerbrief gibt es eine Bibelstelle, die man so verstehen kann. Man kann sie auch anders verstehen. Ja, wo der Vater sagt, heute habe ich dich gezeugt. Und wenn man das menschlich sieht, naja, heute haben wir dich gezeugt, liebes Baby, 9 Monate später, oder Fötus oder Embryo, ich weiß nicht, wie der erste Stadium heißt, aber am 9 Monaten kommt das Baby raus, also hatte es ja einen Anfang. Es gab einen Tag vor der Zeugung, da war das Baby überhaupt nicht, und heute habe ich dich gezeugt, und da gibt es den Anfang. Und so verstehen manche diese Stelle aus dem Hebräerbrief und sagen, vorher gab es nur Gott, und irgendwann hat Gott sich entschieden, den Sohn zu zeugen, und der hat einen Anfang. Und damit ist die Göttlichkeit, was dieses Attribut der Ewigkeit anbetrifft, durchgestrichen. Denn dann ist ja der Sohn nicht ewig. Aber Johannes sagt das, dass er ewig ist. Von daher können wir das übernehmen. Wir müssen also Hebräer anders verstehen, weil sich die Bibel nicht widerspricht. Dann seine Allgegenwart. Matthäus 28, 20 aus dem Missionsbefehl, relativ bekannt. Ja, er ist bei allen Jüngern dabei. Seine Allmacht. Er hat unbegrenzte Macht. Offenbarung 1, 18. Er ist allwissend. Er hat ein unbegrenztes Wissen. Johannes 21, 17. Und er ist unveränderlich. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Ist das die Gemeinde Hohenstaufenstraße, die das vorne stehen hat? Ich meine, in einer Gemeinde war das, ja. B. Die Bibel bezeugt, dass Jesus die Werke Gottes ausführt. Johannes 1, 3. Durch ihn wurden alle Dinge geschaffen. Er erhält das Weltall. Kolosser 1, 17. Er ist nach seiner Kreuzigung siegreich aus dem Tode auferstanden. Johannes 2, 19. Er ist in dem Sinne nicht auferweckt worden wie ein Lazarus, vielen Dank, sondern er ist auferstanden. Und C, die Bibel nennt Christus Gott. Reicht für mich persönlich völlig aus. Wenn er in der Bibel sagt, er ist Gott, dann ist er Gott. Ja, aber ich bin nicht der Fan von Apologetik. Die Apologeten, die wollen immer ganz viele Gründe bringen. Ist ja auch okay. Gott, der Vater, redet den Sohn als Gott an. Hebräer 1, Vers 8. Menschen haben ihn Gott genannt, was er ihnen nicht verwehrte. Johannes 20, 28. Selbst die Dämonen, das heißt die Engel, die sich unter die Herrschaft des Teufels gestellt haben, die erkannten ihn als Gott an. Markus 1, 24. Er selbst bezeugte, dass er Gott ist. Johannes 10, 30. Und Gott wollte mit seiner ganzen Fülle, also komplett in ihm wohnen. Kolosser 1, 19. Könnte man vielleicht länger ausführen, aber wie gesagt, ich denke, dass das bei uns hier anerkannt ist. Jesus ist vollkommen Gott. Er ist aber auch vollkommen Mensch, aus Seite 2. Da wird es ein bisschen komplizierter. Da kommt der Begriff der Menschwerdung hinzu. Wir verstehen unter der Menschwerdung Christi, dass er als wahrer Mensch in diese Welt kam. Jesus war menschlich. Was könnte man da hinschreiben? Teilweise morgens. Also rein grammatikalisch, Jesus war morgens menschlich. Wie bitte? Total? Durch und durch. Was ist das für eine Übersetzung? Durch und durch? Schlachter? Vollkommen. Also ich hätte auch gern vollkommen an der Stelle, weil das ist der theologisch abgesicherste Begriff. Sie haben sich über Jahrhunderte um Begrifflichkeiten gestritten. Ich gebe euch in der Bibliografie ein Buch von Ryrie an, Ryrie geschrieben. Wer Lust hat, mal so richtig in die Tiefe einzusteigen, und Ryrie fasst auch nur zusammen auf 5 Seiten, kann sich das ja mal reinziehen. Es ist wirklich ein extrem komplexes Thema, wo am Ende die Verwendung des genau richtigen Wortes entscheidend ist, um zu sehen, wo kommst du her. Also von daher übernehmen wir einfach mal diesen Begriff, ohne uns diesen Streitigkeiten um Wörter auszusetzen. Jesus war vollkommen menschlich. Aufpassen, ich werde das nachher erklären, was das heißt, vollkommen menschlich. Er wurde im Mutterleib empfangen durch eine nicht näher beschriebene Handlung des Heiligen Geistes. Matthäus 1, Vers 18. Er wurde zwar außergewöhnlich empfangen, aber ganz normal zur Welt gebracht. Und das belegt seine Menschlichkeit. Jesus hatte wie wir einen menschlichen Körper. Als Kind wuchs und erstarkte er, Lukas 2, 40. Als er älter wurde, nahm er zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen, Lukas 2, 52. Wenn er unterwegs war auf Reisen, ermüdete es ihn, Johannes 4, 6. Nach einem Fasten, nach 40 Tagen, hungerte ihn schließlich, Matthäus 4, Vers 2. Am Kreuz sagte er, mich dürstet, Johannes 19, 28. Sein Körper war in jeder Hinsicht wie der unsere. Seine Menschlichkeit war vollkommen und umfasste sowohl den stofflichen, anfassbaren, als auch den nicht stofflichen Teil. Nicht stofflich, Seele, Geist. Kann man ja nicht anfassen. Ja, ein Chirurg kann das aufschneiden. Die Pathologen können in jedes Loch unseres Körpers reingucken oder neue Löcher reinbohren. Aber die Seele und den Geist können sie nicht rausholen und wiegen und dann in ihren Pathologenbericht reinschreiben. Magen 2 Kilo, Herz 4 Kilo, Seele 20 Gramm. Das ist der nicht stoffliche Teil. Aber auch die hatte Jesus, Matthäus 26, 38. Jesus sagte zu ihnen, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Bleibt hier und wacht. Der Mensch, Jesus sagt, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um. Lukas 23, 46. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und mit diesen Worten starb er. Und auch die Gefühle hatte er. Jesus verspürte Liebe und Anteilnahme, Matthäus 9, 36. Er weinte, Johannes 11, 35. Und er wurde versucht, Hebräer 4, Vers 15. Alles Ausdruck seiner Menschlichkeit. Zeile 52 könnt ihr das Wort Menschlichkeit ergänzen. Für mich persönlich sehr trostreich ist das mit der Versuchbarkeit. Ja, wenn ich an Jesus, der vollkommen Gott ist, denke, ich bin nicht vollkommen Gott. Und mein Problem ist meine Versuchlichkeit, dass ich überhaupt noch auf Sünde anspreche oder dass sie mich ansprechen kann. Wäre doch super, wenn das nicht mehr wäre. Aber selbst von dem Herrn Jesus wird gesagt, dass er versucht wurde. Interessant.
Es ging aber nur, weil er auch menschlich war. Also hätte er keinen Hunger gehabt oder dann...
Ich weiß nicht, wo in dem Skript, aber irgendwo steht genau der Punkt. Von daher darfst du dich nachher nochmal freuen, dass du was wirklich Gutes gesagt hast. Kannst du dahinter schreiben. Habe ich auch gesagt. Genau. Ziele der Menschwerdung. Warum wurde er überhaupt Mensch? Interessantes Phänomen, oder? In welcher Religion wird Gott denn Mensch, um irgendwas zu machen? Ich bin jetzt nicht der große Religionswissenschaftler, aber auf Anhieb fällt mir erstmal keine Religion ein, wo Gott Mensch wird und Gott bleibt. Und da gibt es eine ganze Menge Ziele, warum er Mensch wurde. Und ich finde das am Ende extrem ermutigend. Und auch für mein Gebetsleben habe ich mir vorgenommen, die Liste, die ich hier geschrieben habe, werde ich mir selbst in meine Gebetsecke auch packen. Und die mir öfter mal zur Hand nehmen. Steht auch in der Hausaufgabe drin als Anregung für euch. Die Menschwerdung Jesu kann und darf nicht gelöst werden von deren Zweck oder Zielsetzung. Gerade die Beschäftigung mit diesen Zielen kann sehr erbauend sein und uns den Sohn noch größer werden lassen und unsere Anbetung fördern. Bereits hier möchte ich auf die kleine Hausaufgabe auf Seite 5 aufmerksam machen und einladen, die Informationen dieser Lektion und gerade dieses Kapitels in die Anbetung mit aufzunehmen. Es lohnt sich. Erstes Ziel, oder eins der Ziele, um Gott zu offenbaren. Jesus kam in menschlicher Gestalt, um uns Menschen Gott zu offenbaren. So heißt es in Johannes 14, Vers 9. Da gibt es einen Dialog zwischen Philippus und ihm. Solange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Philippus hat gesagt, zeige uns den Vater, wir wollen wissen, wie Gott ist. Und Jesus sagt, hallo, schaut mich an und dann wisst ihr, wie der Vater ist. Deswegen bin ich auf die Erde gekommen, damit ihr mich anschauen könnt und erkennen könnt, wie der Vater ist. Kein Prediger auf der Kanzel kann das jemals sagen. Ihr wollt wissen, wie Gott ist? Oh, no problem. Look at me. Kommt zu mir nach Hause. Lebt mal ein paar Jahre mit mir. Erlebt mich, wenn ich im Stress bin, in der Hitze des Tages, wenn mich durstet, hungert, meine Seele bis zum Tode gequält wird. Und dann werdet ihr sehen, wie der Vater ist. Aber beim Herrn Jesus kann man das sagen. Den Vater kann der Mensch nur sehen, indem er den Sohn erkennt. Dies geht heute nur noch durch das Studium seines Lebens, wie es wo geoffenbart ist? In der Bibel oder in der Schrift, genau. Zeile 66, in der Bibel oder in der Schrift geoffenbart ist. Es gibt einen beliebten Vorwurf gegen die Bibeltreuen. Ja, ihr immer mit eurer Bibel. Ich glaube an Jesus. Da werden wieder Alternativen aufgestellt, die gar keine Alternativen sind. Denn entweder glaube ich an den Jesus der Bibel oder an einen selbstgestrickten Jesus. Ich habe mich für die Bibel entschieden. Wann wirst du dir mal wieder die Evangelien durchlesen? Alleine, um zu sehen, wie der Sohn, also wie der Vater ist. Ich weiß nicht, ob ihr sowas macht, wie ihr eure stille Zeit gestaltet. Es gibt ja verschiedenste Arten. Wir haben ja auch mal hier schon ein paar Punkte gesammelt in der Gemeindebibelschule. Aber es gibt Leute, die sagen, ich will ein Bibelbuch oder vielleicht sogar die ganze Bibel unter einem ganz bestimmten Thema mal durchforschen. Also Jugendliche machen das gerne oder Jungverliebte. Was sagt die Bibel zum Thema, wie finde ich den richtigen Ehepartner? Man könnte auch sagen, ich lese einfach mal die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, und will mich gar nicht auf jedes Wunder und jede Lehraussage, die da drin steht, konzentrieren, sondern ich will einfach nur mal gucken, wie verhält sich Jesus? Wie benimmt er sich in Situation A, B, C, D? Und da gibt es ja unterschiedliche Situationen. Ja, wo er Menschen was Gutes tut und die ihm danken. Oder wo er Menschen was Gutes tut und die Pharisäer kommen und ihm am liebsten dafür einen Kopf kürzer machen möchten. Wie reagiert er da? Wie verhält er sich dort? Und so könnte man mal die Evangelien durchscannen und dann so eine Liste machen und sagen, wenn so der Sohn ist und er von sich sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, dann weiß ich, wie der Vater ist. Und so könnte man mal durch die Evangelien durchgehen. Das ist das, was ich in den Zeilen 68 und 69 einfach mal anrege. Idee. Macht's anders, macht etwas anderes, aber ist eine Idee. Er ist Mensch geworden, um uns Vorbild zu sein. Zeile 71, das Leben Jesu auf Erden, ist uns ein untrügliches Vorbild. Als Mensch erlebt er alle Schattenseiten des Lebens und gibt uns sein Beispiel. Und als Gott gibt er uns zusätzlich die Kraft, ihn nachzuahmen. Zeile 73, Kraft. Auch das könnte man machen, wenn man mal durch die Bibel durchgeht, gerade durch die Evangelien, sagt, wie verhält er sich? Kann ich ihm nicht nachahmen? Zeile 74, denke ich, der wichtigste Punkt für uns. Um uns zu erretten, ist er Mensch geworden. Die Menschwerdung war eine wesentliche Vorbereitung auf seinen Tod, um der Sünde willen. Gucken wir mal genau hin, was Paulus in Galater 4, 4 bis 5 schreibt. Als aber die Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir des Sohnes Recht bekämen. Ein Gott kann nicht sterben. Aber ein Mensch. Ohne Menschwerdung gäbe es keinen Tod. Aber was für einen Tod hat Jesus für uns? Oder ist er gestorben? Wie bitte? Natürlichen? Ich sage jetzt nicht, den ist er nicht gestorben. Er ist natürlich ein Tod gestorben, wobei das ziemlich unnatürlich ist eigentlich. Aber das ist nicht das Wort, was da hinkommt. Das ist ein theologischer Fachbegriff. Wunderbar, Sinja. Stellvertretenden Tod oder Stellvertretertod. Mit diesem Begriff Stellvertretertod machen wir in der Theologie eins klar, das werden wir später im Fach Soteriologie haben, also die Lehre der Erlösung oder des Heils. Wir sagen, Jesus ist nicht einfach gestorben, sondern wir kennen den Grundsatz, dass auf die Sünde der Tod folgt und dass Sünde durch Blut bezahlt oder mit Blut bezahlt werden muss. Und wenn wir um Vergebung bitten, dann ist das für uns ein Akt, der rein verbal passiert. Wir müssen ja kein Tier mehr opfern, wie es im alten Bund üblich war, da ist ja Blut geflossen. Sondern wir können einfach nur deswegen Vergebung bekommen, indem wir eigentlich, das machen wir nicht wörtlich, aber indem wir eigentlich formulieren, gerechter Richter, du hast Recht mit deinem Richten. Ja, das, was ich getan habe, ist eine Sünde und ist todeswert. Und du musst das Urteil, weil du ein gerechter Gott bist, auch ausführen, aber du hast es schon getan. Die Strafe, die mir jetzt zuteil werden müsste aufgrund dieser Sünde, die ich getan habe, die hast du schon längst ausgeführt, nämlich Jesus ist stellvertretend für mich gestorben. Und das haben wir alles an unserem Kopf, wir formulieren das nicht so, aber das ist das, was die Theologie mit Stellvertretertod meint. Jede Sünde muss bestraft werden. Gott streicht unsere Sünden nicht durch. Er lässt Fünfe nicht gerade sein und ist einfach mal ein bisschen gnädig uns gegenüber, nach dem Motto, naja, war ja nicht so schlimm, der kleine Mord, der kleine Ehebruch, die kleine Lüge, ist ja alles nicht. Nein, Sünde bleibt Sünde. Gott ist unveränderlich, er hat Sünde immer streng genommen und das Einzige, was uns rettet, ist, dass jemand anderes für uns die Sünde getragen hat und das nennen wir Stellvertretertod. Und nur wer das in anderen Worten, aber inhaltlich glaubt, ist errettet. Ja, wer sagt, ja, ich muss noch ein paar Werke tun, sofort raus aus dem Spiel. Weil Werke können nicht erretten. Daher sind alle Lehren, die Jesu vollkommene Menschlichkeit verneinen, als Irrlehre abzulehnen. Also wenn jemand sagt, naja, Jesus war ja nicht Mensch, der war nur Gott in einer äußeren Hülle. Und auch das steht in der Tabelle der Irrlehren hinten drin. Dann ist wer denn gestorben? Hat es gar kein Opfer gegeben. Gott kann nicht sterben, denn Gott ist ewig. Seite 83, um den Davidsbund zu erfüllen. Schon wieder dieser David. Mensch, der verfolgt uns aber heute. Ja, kein Wunder. Wir haben ja auch diesen Doppelknoten bei 1. Mose 3, Vers 15 gemacht. Sind schon mal durch ein paar Jahrhunderte Menschheitsgeschichte gegangen und kommen jetzt hier im Jahre 30 nach ungefähr an. Gabriel kündigte der Jungfrau Maria an, ihrem Sohn würde der Thron Davids gegeben. Lukas 1, 31 bis 33. Das lesen wir, das ist uns bekannt. Und auch Maria war das eigentlich ein ganz klarer Punkt, worum es ging. Denn was war ja David angekündigt worden? Es war keine rhetorische Frage. Was hat Gott David angekündigt, verheißen, versprochen? Genau, dass einer seiner Nachkommen ewig herrschen wird. Und hat er sich nicht erfüllt, denn alle sind irgendwie dann gestorben, Salomo und alle danach. Und dann kommt der Engel, geht auf Maria zu und die kriegt ganz schön Dinger um die Ohren gehauen. Abgesehen davon, dass sie schwanger ist, ohne dass sie mit einem Mann geschlafen hat. Und dann auch noch, na, das wird übrigens der ewige König sein, von dem die ganze Zeit in der Synagoge die Rede war, seitdem du zuhören kannst, liebe Maria. Der Thron Davids muss von einem Menschen besetzt sein. Darum musste der Messias Mensch sein. Um den Thron aber für immer, also ewig einnehmen zu können, darf der König niemals sterben. Deshalb muss er zugleich Gott sein. Kampf gegen Satan. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Zeile 89 könnt ihr ergänzen, zerstören. Bibelvers lese ich gleich vor, noch eine kurze Ergänzung. Darunter fallen unter anderem auch die vielen Heilungen und Dämonenaustreibungen, die er vornahm. An manchen Stellen, gerade wenn er sich mit Dämonen unterhält, denkt an die Geschichte mit den Schweinen, wird dieser Kampf offensichtlich. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 8, wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel, denn der sündigte von Anfang an. Der Sohn Gottes ist jedoch erschienen, um die Taten des Teufels zu vernichten. Was ich total trostreich finde, ist das, was in 95 steht, um als mitfühlender Hohepriester wirken zu können. Jesus ist Mensch geworden, um als mitfühlender Hohepriester wirken zu können. Hebräer 4, 14 bis 16. Das sind meistens übrigens alles hier nach der neuen evangelistischen Übersetzung die Texte, weil da habe ich kein Problem mit dem Copyright. Also wenn ihr euch wundert, dass das in eurem Bibel ein bisschen anders klingt, dann habt ihr eine andere Übersetzung. Wobei, da liegt ja die neue evangelistische. Ne? Ist das nicht die NEU, die du hast? Ja, das ist sie. Das ist sie. Also du wirst in dem genau den gleichen Text haben wie hier. Hebräer 4, Verse 14 fortfolgende. Weil wir nun einen großen Hohenpriester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Und jetzt kommt's. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht. Darum, weil er so ist, weil er das tut, weil er versteht. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden. Und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Und jetzt verknüpft sich langsam das, was wir am Anfang gelernt haben. Und hier, Jesus ist versucht worden. Er hat es also am eigenen Leibe erfahren, wie es ist, dass da Sünde lockt. Schneidest du sowas auch raus? Rums? Also er weiß, wie es ist, versucht zu werden. Und wenn wir dann zu ihm vor den Thron kommen, dürfen wir mit Zuversicht kommen. Also so mit Hoffnung, mit Vertrauen. Nach dem Motto, der weiß, wovon ich rede. Er hat das ja selbst erlebt. So, was uns unterscheidet ist, ich muss, wenn ich der Versuchung nicht widerstanden habe bis zum Ende, meine Sünde bekennen und um Vergebung bitten. Aber manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das tut, aber das empfiehlt sich sehr, manchmal können wir auch zu Gott kommen und sagen, Herr, ich merke gerade, da kommt die Versuchung. Also sie pirscht sich ja manchmal so ran wie so ein Tiger in der Wüste. Und vielleicht sieht man den Tiger schon und man merkt, oh weia, der ist deutlich kräftiger und schneller als ich. Was tun? Kein Baum in der Nähe, auf den ich raufklettern kann. Und dummerweise können die Viecher ja auch auf Bäume klettern. Also was machen? Und da könnte man auch in dem Moment der Versuchung den Herrn um Hilfe bitten. Nach dem Motto, Herr, ich merke es, noch eine Minute oder fünf Minuten oder was auch immer das ist, ja. Ich werde gleich erliegen, bitte hilf mir. Mit Zuversicht können wir vor den großen Thron treten und Gnade und Erbarmen finden. Und was? Seine Hilfe zur rechten Zeit. Also wir reden hier nicht nur von dem Akt, ich bin gefallen und trete vor den Thron und bitte um Vergebung. Da können wir auch mit Zuversicht kommen, können auch mit Gnade und Erbarmen rechnen. Aber wenn wir schon merken, da baut sich eine Versuchung auf und ich ahne, ich werde wieder mal zu menschlich sein und vermutlich der Versuchung erliegen, weil ich eine Erfahrung habe, weil ich schon 20 Jahre Christ bin und weiß, wenn die Situation kommt, wird vermutlich das am Ende bei rauskommen und danach wird wieder Buße nötig sein, dass man schon vorher sagt, Herr, hilf mir, rette mich, bitte. Und deswegen finde ich Hebräer 4, 14 bis 16 erstklassig. Der Mensch, Jesus, der weiß ganz genau, wovon wir reden. Er konnte damals tatsächlich der Versuchung widerstehen und möchte uns als Gott auch die Kraft geben. Deswegen lasst uns in dem Moment der Versuchung frühestens dann zu ihm kommen und auf Gnade, Erbarmen und Hilfe hoffen. 103. Gott kann nicht versucht werden, Jakobus 1, 13. Deshalb musste er Mensch werden.
Sicher?
Was sicher? Kann nicht versucht werden oder deshalb musste er Mensch werden?
Dass er deshalb Mensch werden musste.
Um als mitfühlender Hohepriester wirken zu können. Ach, ich streite mich nicht über das Wasser. Streichst du das deshalb? Er wurde Mensch. Also, die Katze beißt sich in den Schwanz. Du hast argumentativ vermutlich recht. Also der Punkt ist, ich behaupte, er ist Mensch geworden und weil er Mensch geworden ist, deswegen kann er ein mitfühlender Hohepriester sein. Wenn er nicht versucht werden kann, kann er dieses Mitfühlen nicht haben aus dieser Situation heraus. Und deswegen muss er Mensch werden. Aber kann er in seiner Allwissenheit trotzdem mitfühlend sein? Okay, wunderbar. Also vielleicht, also er war zumindest Mensch, wurde versucht als Mensch und weil er versucht wurde wie wir, kann er mit unseren Schwächen mitfühlen. Okay. Es kommt davon, wenn man Sätze fünfmal umstellt, dann bleiben immer irgendwelche Wörter im Raum hängen. So, nächste Seite, Seite 4. Um die Welt richten zu können. Muss der Mensch werden, um die Welt richten zu können? Nein, aber gewöhnlich sehen wir Gott als den Richter, vor dem wir alle erscheinen müssen. In Wahrheit werden wir aber von Jesus gerichtet. Also wir jetzt die Menschheit. Ja. Und da kommt eine interessante Argumentation. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Johannes 5, 22 und 5 Verse später. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Es ist interessant, dass Gott irgendwie an diese Menschwerdung auch das knüpft. Nach dem Motto, du auf dem Richterthron, perfekt. Hätte Gott Vater anders gerichtet? Nö, weil die sind ja wesensgleich. Es ist ja nicht so, dass Gott strenger ist und der Sohn ein bisschen nachsichtiger. Aber die Bibel argumentiert so, dass sie sagt, weil er Mensch ist, weil er Menschen Sohn ist, deswegen darf er das Gericht halten. Und aus irgendeinem Grund hat es der Vater dem Sohn übergeben. Das ist das, was hier formuliert ist. Du hast es besser formuliert als ich. Seine Menschlichkeit lässt keinen unangebrachten Widerspruch der Verurteilten zu. Aber genau auf diese Art, ja. Ja, du auf deinem heiligen weißen Thron. Du hast ja viel reden. Hallo, ich war unter euch. Ich habe die Teenie Girls gesehen, so wie ihr. Ich bin versucht worden vom Satan. Ja, guck an. Diesen Reichtum will ich dir anbieten. Ich weiß aber, ob ihr diese Szene kennt auf der Tempelszene, ja. Wo er ihm die Reiche der Welt zeigt. Und das gebe ich dir alles. Also er ist versucht worden und von daher völlig richtig, ja. Erzähl mir nichts von Versuchung widerstehen. Das ist halt nur mal so, wenn die Versuchung zu groß ist. Sagt er, doch, es geht. Zumindest kann man Vergebung bekommen. So, und deswegen die Zusammenfassung. Die Menschwerdung hat also unausweichliche Auswirkungen auf unser Gottesverständnis, unsere Heilslehre, unser tägliches Leben, unsere drängenden Bedürfnisse und die Zukunft. Sie ist wesentlicher Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Gott wird menschlich. Gott wird einer von uns. Und ich freue mich, dass mein Gott so ist. Also ich weiß nicht, ob es euch anspricht, aber mich spricht es total an, zu wissen, dass der, zu dem ich bete, zu dem ich komme, dass der ein Stück weit so ist wie ich, also voll nachvollziehen kann, in welcher Situation ich mich befinde. Ich weiß nicht, je nachdem, ob ihr im Berufsleben seid, aber so manches Mal muss ich Mensch, also habe ich eine gewisse Situation, ich muss mit meinem Vorgesetzten reden und ich merke, der Typ hat eigentlich gar keine Ahnung, in was für einer Situation ich bin. Mein Leben ist so komplex und ich kann ihm nicht einfach nur so ein kleines Ding hinschieben, sondern ich müsste eigentlich ganz viel erklären, damit er erstmal kapiert, warum ich ein Problem an der Stelle habe. Jesus weiß, wovon ich rede. Dem muss ich nicht erst das mit Versuchung und so weiter erklären. Er hat sie selbst erlebt. Ja, ich finde das total faszinierend. Also, es hilft mir, mit Freimut zu diesem schlussendlich gerechten Richter zu treten, zu sagen, Mensch, aber der weiß genau, wovon ich rede. Der kennt meine Situation. Besser als meine Frau, die mir wirklich am nahesten steht, oder meine Kinder oder meine Freunde.
Er sei ja eigentlich unser Anwalt und Richter, er ist beide.
Was in einer Gewaltenteilung, in der Demokratie nicht zulässig ist, klappt dort perfekt, genau. Anwalt oder Fürsprecher, genau. Und, lustigerweise, ist er im gewissen Sinne sogar der verurteilte Angeklagte. Also der ganze Gerichtssaal in einer Person. Ist sogar Ankläger. Weil, was verurteilt denn den Menschen? Das Wort Gottes. Das Gesetz Gottes. Und wer hat es geschrieben? Wer hat es gemacht? So, die zwei Naturenlehre. Jetzt kommt dieses theologische Geschoss. Die Vereinigung göttlicher und menschlicher Natur in einer Person ist wohl eines der schwierigsten Kapitel der Theologie. Niemand hat jemals Göttlichkeit erlebt, außer wie sie in der Schrift geoffenbart ist. Niemand hat je vollkommene, Ausrufezeichen, vollkommene Menschlichkeit erlebt, außer wie sie in der Schrift beschrieben wird. Und wo wird sie beschrieben? An zwei Stellen. Adam und Eva, aber nur bis Kapitel 3. Oder in der Person Jesu Christi. Ab dem Sündenfall sind Adam und Eva nämlich nicht mehr vollkommen Mensch. Sie waren sehr gut bis zum Sündenfall. Dann kam der Sündenfall, der sie korrumpiert hat, zerstört hat, verdreckt hat, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und ab dem Moment waren sie nicht mehr vollkommen Mensch. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, passt auf, dieser Begriff vollkommen Mensch, den kann man falsch verstehen. Im Sinne von, er ist genauso wie wir. Nein, Jesus ist nicht genauso wie wir. Ich habe die Sünde in mir drin. Ich habe gefallen an der Sünde. Nicht vom Kopf her. Aber ich merke, dass mein ganzes Wesen immer wieder zur Sünde hin neigt. Das hatte Adam und Eva nicht. Das hatte der Jesus nicht. Auch da haben sich die Theologen viele gute Sachen zu ausgedacht. Ich kann euch vielleicht zum nächsten Mal, oder wenn wir uns mit der Hamartheologie weiter beschäftigen, also der Lehre über die Sünde, wir haben ja schon mal angefangen, dass ich euch das nochmal zeige. Adam und Eva konnten, aber mussten nicht sündigen. Sie konnten sündigen, ist ja offensichtlich, aber sie mussten nicht sündigen. Ich muss sündigen und kann versuchen, in einzelnen Situationen es zu vermeiden. Aber wenn wir in der Ewigkeit sind, ihr Lieben, nach der großen Musik, dann werden wir nicht mehr sündigen können. Das geht dann gar nicht mehr. Ist das eine Aussicht? Ich kann die Thessalonicher verstehen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 war ja eine tolle Gemeinde, ja? Die tagtäglich in den Himmel schauten und den Herrn Jesus aus den Himmeln erwarten. Ja, ich freue mich drauf, wenn irgendwann die große Musik, die große Trompete, Fanfare, was für ein Blasinstrument auch immer, Hauptsache vom Himmel kommt. Und dann ich nicht mehr sündigen kann. Könnt ihr euch an einen Tag in eurem Leben erinnern, wo keine Versuchung da war? Vielleicht wart ihr im Vollkoma. Also, ich weiß nicht, ob einer von euch Vollanästhesie hatte bei irgendeiner Entbindung oder bei irgendeiner Zahn-OP. Das vielleicht, ja, aber das ist natürlich ein sehr künstlicher Zustand. Aber Wahnsinn! Du stehst morgens auf und musst nicht mehr beten, Herr, bewahre mich heute. Es gibt keine Sünde mehr. Keine Möglichkeit zum Sinnen. Krass. Und ein bisschen davon, also wenigstens nicht den Zwang zum Sündigen, hatten Adam und Eva. Und beim Herrn Jesus haben wir das auch. So, diese beiden schwer, Psalm 123, diese beiden schwer fassbaren Griffe, vollkommen Mensch, vollkommen Gott, nun in einer Person zu vereinen, ist eine unendlich schwierige Aufgabe. Nochmal, was ich eben gesagt habe, wichtig ist festzuhalten, dass wenn wir vom vollkommenen Mensch reden, wir den nicht gefallenen Menschen meinen. Die Menschen nach dem Sündenfall sind nicht vollkommen Mensch. Im Jahre 451 sind ein paar kluge Menschen zusammengekommen. Das nannte man dann nicht Arbeitskreis, sondern Konzil. Das hat an einem Ort stattgefunden, Chalcedon. Und die haben versucht, dieses ganze Thema der zwei Naturen Jesu zu formulieren. Und ich gebe euch einen kleinen Ausschnitt. Wir folgen also den heiligen Vätern und lehren alle einmütig, dass der Sohn, unser Herr Jesus Christus, ein und derselbe ist. Der eine und selbe ist vollkommen der Gottheit und vollkommen der Menschheit nach. Wahrer Gott und wahrer Mensch, bestehend aus einer Vernunft, Seele und einem Leib. Der eine uns selbe ist wesensgleich dem Vater der Gottheit nach und wesensgleich auch uns seiner Menschheit nach. Er ist uns in allem ähnlich geworden, die Sünde ausgenommen. Das lernt ihr zum nächsten Mal auswendig. Aber natürlich das komplette, nicht nur diesen Ausschnitt hier. Nein, vier Punkte sind es, die einfach wichtig sind. Erstens, vollkommen göttlich ist die Formulierung. Das heißt, keinerlei Verwässerung irgendeiner Eigenschaft Gottes. Ja, als Mensch, als Jesus Mensch war, vorher war er Gott, dann ist er aber auf die Erde gekommen und da war er nicht so richtig Gott. Nee. Würde sich nicht mit diesem Bekenntnis hier treffen. Das ist ein menschliches Bekenntnis. Ihr könnt sagen, was interessiert mich, menschliche Bekenntnisse, ich glaube nur der Bibel. Habt ihr ja recht, wir glauben nur der Bibel. Aber wir merken, dass das, was die Bibel über diese zwei Naturen sagt, dass wir versuchen müssen, das ein bisschen zu verstehen. Und dafür helfen solche Bekenntnisse manchmal. Also, wir denken, dass die Schrift sagt, Jesus war wirklich vollkommen göttlich. Er hatte nicht irgendeine Verwässerung seiner göttlichen Eigenschaften. Zweitens, er war vollkommen menschlich. Damit wird aber betont, deswegen hatte ich eben schon mal gesagt, vollkommen menschlich heißt vor dem Sündenfall. Es wird betont, er hatte keine Sünde. Er ist eine Person, nicht zwei. Und auf den Punkt will ich jetzt nicht genauer eingehen, das wäre wieder sehr viel länger. Er ist für immer Gott und Mensch. Also seine Menschlichkeit hat nicht aufgehört am Tag der Kreuzigung, am Tag der Auferstehung oder so. Sondern er ist auferstanden und hatte einen Leib. Komm, Thomas, fasse sie an, die Löcher in meinen Händen oder Armen. Da gab es was zum Anfassen. Er hatte einen Auferstehungsleib, interessanterweise. Und wir werden einen Auferstehungsleib haben. Und dann merkt ihr, da wird wieder ein Riesenthema draus. Wie ist denn das nun mit der Zukunft? Sind wir dann Geist oder haben wir da einen Leib? Und dann merken wir, dass wir auch wieder viele Aussagen dazu finden, dass es nicht Mann und Frau sein wird in der Ewigkeit. Na, was für ein Leib hatte denn Jesus dann? Einen geschlechtslosen Leib. Also das ist ein extra Thema, das nehme ich raus. Für mich ist der Punkt, dass wir versuchen zu verstehen, beides. Gott ist beides und wir können uns nicht retten, indem wir irgendwo Abstriche machen. Bei der Göttlichkeit oder bei der Menschlichkeit. Jesus war...
Was fragen?
Gerne.
Wenn Jesus keinen Drang zum Sündigen hatte... Also einerseits hat er keinen Drang zum Sündigen gehabt, andererseits wurde er auch versucht und hat es geschafft, der Versuchung zu widerstehen. Aber dann ist ja keine Versuchung mehr, wenn man gar keinen Drang hat, dem nachzukommen.
Das wissen wir doch gar nicht. Das hat ja nur wohl gesagt, dass er nicht auch den Drang hatte.
Aber Ansgar hat es zumindest so verstanden, er hatte wie Adam und Eva.
Wir nehmen das Mikrofon und wir versuchen es gemeinsam zu lösen. Also wer jetzt weiterreden will, muss das Mikrofon in die Hand nehmen. Also erstmal ist die Frage von Ute völlig berechtigt, denn das ist genau das Problem. Ja, man kann hier in solchen Papern das immer schön dividieren und sagen, es gibt ein Kapitel Menschlichkeit, ein Kapitel Göttlichkeit. Und wenn man aber versucht, wieder beide zusammenzuführen, kommen wir genau dahin, wo wir merken, wir kriegen es nicht gebacken. Was heißt denn nun, dass er keinen Drang zum Sündigen hat? Wobei wir dann den Begriff Drang vielleicht erstmal klären müssen. Hätte Jesus sündigen können? Ja. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber aus der Richtung kam das Ja. Ein weibliches Ja. Ansonsten wäre Satan ja völlig bescheuert, ihn da auf die Tempelzinne zu packen. Ja, ist Quatsch. Also er hätte sich zur Sünde entscheiden können. Und von daher war es eine echte Versuchung. Also, Matthäus 4, um dieses herauszugreifen, das ist diese Versuchung, von der wir gerade sprachen. Das ist eine reale Versuchung und Jesus hätte sagen können, okay, Satan, ich werde mal drauf eingehen. Ich mache aus dem Stein ein Brot, weil ich habe Hunger. Das war die Geschichte mit den 40 Tagen Fasten und schließlich hungerte ihn und Satan sagt, na komm, da sind Steine, mach doch Brot draus. Für Jesus ist gar kein Problem, hat er später bei der Speisung der 3.000 oder 5.000 ja mehrfach gemacht. Aber er sagt, nö, das ist eine Versuchung und ich will diese Versuchung nicht eingehen. Und dann kommen die anderen Versuchungen noch. Also von daher konnte er total versucht werden. Punkt. Das ist das, was ich momentan sagen kann.
Weil ich finde, das muss ein bisschen differenziert werden. Das eine sind ja diese menschlichen Bedürfnisse, wie Hunger, Durst, Schlafen, keine Ahnung. Und das andere, wo der Teufel Satan sagt, stürz dich da runter, dann gebe ich dir die, dann ist es dein. Ich glaube, also er hatte ja nun auch einen Verstand. Also
weißt du, was ich meine? Du redest vom Satan, der einen Verstand hatte?
Nee.
Von Jesus.
Ja, ja. Also
ja?
Er wusste ja, dass das ein ganz anderes Ziel hat, weswegen er hier ist. Also ich finde, weißt du, das eine sind so diese menschlichen Bedürfnisse, wo wir wahrscheinlich gesagt hätten, ja, ist ja nicht schlimm, dass er sich jetzt Brot gemacht hat, er hatte halt Hunger. Und wenn man es kann, warum nicht? Aber, aber das andere, das ist ja wieder was ganz anderes. Das ist ja dieses Streben nach Macht, aber das, was wir vielleicht als Menschen haben, aber wo er drüber stehen konnte und sagen, ja, jetzt gehört mir eh alles, weißt du, so. Jetzt noch nicht, aber dann, also.
Ja, also. Ich glaube, da könnte man über jede Sache richtig intensiv reden und nachdenken. Und das ist auch kostbar. Ich würde zum Beispiel sagen, was war denn die Versuchung? Eigentlich gehörte doch sowieso die ganze Welt Jesus, oder? Wirklich? Wer ist der Fürst dieser Welt?
Ja, noch. Aber
so, also kommen wir auf die Zeitkomponente. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus da oben auf dem Dach stand und so die ganzen Königreiche in einem, weiß nicht, ob das ein Hologramm war, was der Satan da abgespielt hat, weil er kann ja nicht sehr weit gucken, ja? Er guckt über Jerusalem, über Israel, aber er kann doch nicht die Königreiche der Welt sehen. Also da muss sich irgendwie so ein Videofilm abgespielt haben, Großleinwand, keine Ahnung. Und eigentlich hätte Jesus sagen können, naja, komm, noch ein paar Jahre auf der Erde, noch ein bisschen bespuckt werden, Dornenkrone, ausgepeitscht werden, sterben, Seelenschmerz, aber eigentlich gehört mir alles. Naja, und wie geht es uns Menschen, kommen, noch 5 Jahre warten, dann hast du sie geheiratet und dann könnt ihr im Schlafzimmer miteinander fast alles machen. Was okay ist. So. Aber wir Menschen, wir haben die Zeitkomponente tatsächlich als Schwierigkeit. Wir sagen, na, wir haben uns doch jetzt schon, also können wir auch jetzt schon miteinander schlafen, um mal eine Versuchung aus dem menschlichen Bereich zu nehmen, ja? Oder, warum soll ich noch 10 Jahre hier buckeln und jedem Vorgesetzten 5-mal am Tag Kaffee bringen, um eine freundliche Formulierung zu verwenden, wenn ich jetzt schon Macht haben könnte? So als 21-Jähriger der CEO von einem großen Weltunternehmen zu sein, also Vorstandsvorsitzender oder ähnliches, das ist doch eine Verführung. Also ich glaube, dass da die Verführung nicht war Macht, sondern jetzt schon. Ohne den ganzen Stress mit den anderen irdischen Geschöpfen. Und das ist mir sehr menschlich. Will ich die Abkürzung oder bin ich bereit, den Weg Gottes zu gehen, auch wenn er für mich leider etwas Stress bedeutet. Gut, aber
das Ute. Das hat ja eigentlich den Drang, das schon zu haben.
Du magst dieses Wort Drang. Und ich verwende es nicht, deswegen müssen wir uns jetzt irgendwie.
Oder Drang hast du gesagt. Drang.
Wie bitte? Norm? Naja, für Ute ist Drang etwas, was in mir ist. Und Versuchung ist etwas, was von außen auf mich zukommt, im Sinne eines Angebotes. Und mein Drang in mir führt mich dazu, zuzuschlagen oder nicht.
Adam und Eva gesündigt haben, sind wir ja auch jetzt so im Zeit und immer wieder dieses Bedürfnis.
Mhm.
Und das hatte Jesus so nicht.
Oder? Diese Formulierung mit diesem vollkommenen, wie im Zustand, wie von Adam und Eva, das war die Möglichkeit, existierte, aber nicht der Drang und diesen Zwang zu etwas. Nur noch Reichbarkeit. Reichbarkeit.
Aber die haben ja eigentlich auch gesündigt, Adam und Eva. Ja. Haben sie ja auch.
Aber hätten sie doch nicht die Sünde müssen? Also werden sie nicht auch in der Leitung.
Ja, aber dann ist es eigentlich kein Unterschied zu uns. Wir müssen ja uns sünden, wir haben ja immer den Geist und so weiter.
Ich denke, könnte sein, dann Gott sei Dank zu gefallen, immer zu gehorchen, größer als der Drang.
Ja.
Wir haben alle mit dem Fall einfach den Tod ist aber.
Also ich verstehe das Problem, aber ich kann es jetzt nicht lösen und ich weiß nicht, ob man es lösen kann, ob man es auf eine Formel bringt, weil das wäre echt spannend. Wie gesagt, es ist das komplizierteste Thema der Theologie und es hat Konzile gegeben.
Kann mir irgendwie eine Stelle einfallen? Ich meine, bei mir steht ja immer eher, er hat es nicht gemacht, aber was jetzt dahinter steckt. Also,
richtig.
Ich meine, ich kenne das auch, manchmal, wenn es gut läuft und man versucht, das irgendwie kurz davor steht zu sündigen, dann wählt man ja sogar noch ab. So, kommt, wenn es gut läuft, sagt man nein. Manchmal hat man dieses Abwählen noch nicht mal so sündig, einfach drauf los. Und ich habe immer gedacht, dieses Abwägen, das spielt bei Jesus, das kommt gar nicht zustande, weil er direkt, also ich finde zum Beispiel auch diese Antworten, es wird so spontan richtig, also so, als wenn er gar nicht so groß hätte überlegen müssen, also wenn er direkt sagt, das Richtige.
Ja, der Account, der Bericht ist auch relativ kurz gefasst. Ja, also das sind ja Einsatz, die Versuchung, Herausforderung, Antwort. Ja, und das, die Antwort ist dann auch noch ein biblisches Zitat. Es ist sehr knapp gefasst. Was hat sich im Inneren von Jesus abgespielt? Welche Gedanken hatte er? Lesen wir nicht. Ich sag mal, wie ich den Menschen verstehe, von meinem Verständnis, und da hatten wir in der Hammer-Theologie auch schon gesprochen vor einem Jahr, Römer 3, da greift Paulus ja wirklich ins Volle. Am Anfang hat er was zu den Juden gesagt, wie die sich verstehen sollen. Aber er sagt, dass alle Menschen unter der Sünde seien, Römer 3, 9. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, alle sind untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Dann überspringe ich mal ein paar Zitate. Wo er sagt, im Grunde genommen, ihr Menschen oder wir Menschen, er kann sich mit reinnehmen, tut er ja auch, in euch steckt die Sünde wirklich drin. Und dann kommt der Geist dazu, das ist dann natürlich nicht in Römer 3 der Fall, das kommt dann erst später, kommt der Geist dazu, aber wir haben immer wieder diese Rivalität, dieses Kämpfen. Und ich glaube, dass in Jesus die Sünde nicht drin war. Ihr müsst die Lektion Erbsünde nachlesen, wir haben schon mal über Erbsünde gesprochen. Und ich glaube, dass die Erbsünde in Jesus deswegen nicht war, weil er halt nicht von Mann und Frau gezeugt wurde. Ich glaube, dieses ganze Ding mit dem Heiligen Geist und Maria ist schwanger, ohne dass Josef was dazu getan hat, hat nur den Sinn, die Folge der Erbsünde, diese Kette der Erbsünde. Adam und Eva haben gesündigt und seitdem sind alle Menschen, die irgendwie geboren werden, auch sündhaft. Die wird an der Stelle ja zerschlagen, weil halt kein Same des Mannes dazu kommt, sondern nur Maria irgendwie schwanger wird. Ob ein Ei von ihr überhaupt dazu benutzt wird, weiß keiner. Ja? Vielleicht hat der Heilige Geist einfach nur den Fötus in ihren Mutterleib hineingepackt. Steht da nicht, wissen wir nicht. Aber irgendwie wurde das zerschlagen. Deswegen glaube ich, dass diese totale Verdorbenheit, Gott nicht zu suchen, in Jesus nicht ist. Deswegen ist er vollkommen Mensch und wir sind es nicht. Weil wir im Rahmen der Erbsünde diese Urseuche in uns drin haben. Satan muss mir nicht fragen, hast du Lust zu sündigen? Könnte dir mal ein bisschen Sünde anbieten? Wie wäre es denn? Wurde jemand schon mal gefragt? Nö, wir sind eigentlich grundsätzlich bereit. Und dann kommt der Geist und sagt, nee, das ist aber gegen das Wort. Und Jesus hatte diesen Vorteil, dass er tatsächlich nicht per se gezwungen war zu sündigen und sich dann vielleicht durchringt, dieses eine Mal nicht zu sündigen, wie wir es alle uns bemühen. Aber ich denke, dass er die Wahl hatte. Er hätte sagen können, ja, Stein werde Brot. Königreiche finde ich cool. Du musst ganz laut reden, oder nimmst das Mikrofon?
Beziehungsweise der Satan, also Satan wurde ja von Gott geschaffen. Und somit wurde er ja auch von Jesus geschaffen. Und der sagt nun zu Gott eigentlich, der Satan musste, der war ja, hatte ja auch nicht richtig Ahnung, oder? Der hätte doch eigentlich, wusste der doch, dann gar nicht, dass Jesus Gott war.
Oder?
Er bietet seinem Erschaffer an,
Hör mal, du kannst das alles haben, trotzdem wäre zu viel gehört. Ist ja eigentlich auch ganz schön komisch, oder? Frech.
Also wenn wir 1. Mose 3, Vers 15, unsere beliebte Stelle von heute nehmen, dann ist Satan total klug, was er macht. Denn Satan weiß, was Jahwe gesagt hat in 1. Mose 3, 15. Dein Same, liebe Eva, und das ist die Person Jesus Christus, wird der Schlange, das ist der Satan, den Kopf zermalmen. Und das ist genau das, was auf Golgatha ist. Wer wird gewinnen? Und deswegen ist es dringend nötig, dass Satan versucht, Jesus von dem Weg ans Kreuz abzubringen. Die Abkürzung, über die wir gerade sprachen. Es ging gar nicht um die Macht, es ging darum, dass Jesus nicht ans Kreuz geht. Und wenn Satan das geschafft hätte, und ob er Hoffnung hatte, oder ob das sein letzter Grashalm war, oder Strohhalm war, an dem er sich geklammert hat, das wissen wir nicht. Aber Satans großes Ziel muss sein, ich muss verhindern, dass Jesus ans Kreuz geht. Ansonsten wird sich erfüllen, was in 1. Mose 3, 15 passiert.
Er hat doch dann nicht gewusst, dass Jesus und Gott eins sind.
Warum hat er das nicht gewusst?
Dann macht man doch seinem Schöpfer nicht so ein Angebot.
Du, ich glaube, im Krieg oder in einer Kampfsituation, selbst wenn die Position verloren ist, wenn du weißt, du wirst diesen Krieg, denken wir an Hitler, ja? Du weißt, du hast keine Chance. Aber alle an die Front, alle an die Front und schießen, schießen, schießen. Und wenn es Kinder sind. Also ich glaube, es gibt irgendwann eine Verrücktheit. Ich will Satan nicht mit menschlichen Maßstäben messen, aber zumindest wir Menschen tun manchmal Sachen, auch wenn wir von allen anderen belächelt werden lassen, weil was trübt denn der Typ? Da ist ja völlig unlogisch. Aber gut, jetzt sind wir ganz weit in die Dämonologie gerutscht. Abschluss. Machen wir einfach den Abschluss. Jesus war vollkommen Mensch, Jesus war ebenso vollkommen Gott. Er war beides vollkommen und zur selben Zeit. Dem ewigen Sohn Gottes gefiel es, eine menschliche Natur anzunehmen. Seine göttlichen und menschlichen Naturen sind auf ewig unterschiedlich und bleiben eigenständig, obwohl sie ewig und untrennbar in einer Person vereinigt sind. Das ist vermutlich das wunderbarste Geheimnis der gesamten Bibel. Der ewige Sohn Gottes, selbst ganz Gott, wird vollkommen Mensch. Und indem er das tut, vereinigt er sich auf ewig mit einer menschlichen Natur. Der nächste, das ist der wichtige. Für mich ist das ein Beweis seiner Entscheidung für die Menschheit. Ein Missionar, der irgendeinen Stamm missionieren will, kleinste Insel in Indonesien oder sonst irgendwo, muss hingehen und Teil von ihnen werden. Wenn er immer nur Briefe schreibt, wird er sie nicht missionieren. Er muss dahin und so weit wie möglich da reingehen. Wir kennen dieses Wort, den Griechen ein Grieche werden und so weiter. Und die Tatsache, dass Jesus bereit ist, als der unendliche Gott Menschlichkeit anzunehmen, also das, was er geschaffen hat, anzunehmen in einer Natur, ist ein klares Commitment, eine klare Entscheidung für diese Menschheit. Er hat sich nicht entschieden, Kaninchen zu werden. Er hat sich nicht entschieden, wie hießen diese Vögel von gestern, die du so süß gefunden hast? Weißt du nicht mehr. Wir haben gestern einen Bericht über ganz tolle Vögel gesehen. Der Vogel konnte 5 andere Vögel nachahmen in der Stimme, war auch total spannend. Er hat sich nicht entschieden, dieser Vogel zu werden. Er hat sich entschieden, Mensch zu werden. Damit gab es bestimmte Ziele, die haben wir vorhin betrachtet. Aber für mich ist in der Summe, ja, der stellt sich wirklich zu mir. Er hat die Welt geschaffen, er hat die Tiere geschaffen und mit vielen Dingen ist was schiefgegangen. Die Welt ist schon langsam kaputt, die Tiere sind auch nicht mehr so, wie sie mal waren. Aber er hat sich entschieden, so zu werden wie Ansgar und Evelyn und alle anderen im Raum, wie Menschen. Und das ist wirklich eine klare Zuwendung zu uns.
Du hast am Anfang gesagt, sowas gibt es in keiner anderen Religion.
Vermutlich, aber weißt du was?
Nö, ich denke es auch. Aber ich würde sagen, es ist auch ziemlich logisch, weil der Gott an sich ist ja einer, der sich auf keinen Fall erniedrigt, denn er ist ja Gott.
Mhm.
Und das ist eine Sache, dass ein Gott eigentlich als ja, seine Macht präsentiert und Gott ist Gott und die Untertanen, sage ich jetzt mal, haben zu machen, was er sagt. Das heißt, sie handeln aus Angst.
Mhm.
Also Gott hat Macht, Untertanen handelt im Prinzip aus Angst. Ja?
Mhm.
Und bei unserem Gott, sage ich jetzt mal, ist es ja anders. Er hat zwar auch die Macht, aber er strahlt Liebe aus und unser Handeln ist im Prinzip auch dann
aus Liebe. Also da begegnet sich Liebe und bei dem anderen ist es im Prinzip so Macht und Angst, die sich begegnen. Also ich glaube, das ist ganz oft so, dass in anderen Weltreligionen die Leute mehr Angst vor ihrem Gott haben. Und deswegen verschiedene Dinge tun oder lassen, weil sie einfach das Gericht, sage ich mal, fürchten.
Ja.
Und das ist ja so, wie wenn ein Vater sagt, wenn du das nicht machst, schlage ich dich, dann macht das Kind das. Aber wenn du deinem Kind liebevoll sagst, lass es besser, ist nicht gut für dich, dann ist es eine ganz andere Reaktion, wenn das Kind es lässt. Und kein Gott würde sich erniedrigen. Also keiner der
das ist ziemlich einzigartig, ja. Genau. Lass uns den Anhang skizzieren. Unter A ist eine der beliebten Hausaufgaben, wo die meisten mir sagen, wir schaffen es nicht, die zu machen. Aber vielleicht ja doch diese Hausaufgabe bei eurer nächsten stillen Zeit, bei eurer nächsten Gebetszeit. Die Aussage, Jesus ist vollkommen Gott. Denkt mal drüber nach, inwiefern ermutigt dich das? Die zweite Aussage, Jesus ist vollkommen Mensch. Denkt mal drüber nach, inwiefern ermutigt dich das? Und dann nimm dir Zeit und sprich direkt mit Jesus. Danke ihm dafür, dass er auf die Erde gekommen ist und vollkommen Mensch um deinetwillen geworden ist. Lass dir die Ausführung dieser Lektion, insbesondere zur Menschwerdung, eine Hilfe sein. Im nächsten Unterpunkt, hier unter B, habe ich etwas reingeschrieben, was ihr nicht lesen müsst. Ich würde es euch aber empfehlen, wenn ihr die Zeit habt, weil es da in den Begrifflichkeiten Verwirrungen gibt und solltet ihr insbesondere mit Katholiken Kontakt haben oder mit Leuten, die sehr in traditionellen Kirchen verhaftet sind, dann könnte es hier das ein oder andere Interessante für euch geben. Die Begriffe jungfräuliche Empfängnis und jungfräuliche Geburt, da rutschen wir als Evangelikale schnell drüber, ist für uns alles dasselbe, ist es mitnichten. Ja, wenn ihr wisst, dass Maria in der katholischen Kirche extrem hoch steht, und mein Eindruck zumindest ist, dass sie wichtiger ist als Jesus in ihrer Theologie, dann ist das ein wichtiger Punkt. Wenn ihr dazu Kontakte habt, dann ist das etwas, was man mal gelesen haben sollte, um zumindest sensibel zu sein, ey, wenn die diesen Begriff verwenden, sie meinen etwas ganz anderes als das, was wir darunter verstehen. Nur mal, die Aussage, auch nach der Geburt war Maria noch Jungfrau. Das ist biologisch total spannend. Aber andererseits, wenn schon die Zeugung übernatürlich ist, warum sollte nicht auch die Entbindung außergewöhnlich sein? Aber warum muss man da etwas draus machen? Sie behaupten auch, dass Maria und Josef nach der Geburt von Jesus keinerlei Geschlechtsverkehr miteinander hatten. Ja, da steht was von Brüdern und Schwestern, aber darauf haben sie auch Antworten. Aber das Ziel ist am Ende, und dann noch eine Behauptung, es geht gar nicht um Jesus, sondern es geht um Maria, nämlich dass Maria sündlos war. Und von daher Maria von ihrer Mutter anders empfangen wurde, als das normal ist. Also da hängen Riesendinger drum, aber am Ende sagen zu können, Maria ist eine Heilige, Maria ist göttlich und, und. Und die Protestanten sagen, hallo, von welcher Bibel redet ihr gerade? Das ist das Denken, was dahinter steht und was ich versucht habe, hier zusammenzufassen. Unbefleckte Empfängnis, genau. Das ist das Thema, da geht es gar nicht um Jesus, sondern um Maria. Das steht in Zeile 192. Dann habe ich euch die Geschichte der zwei Naturenlehre abgedruckt, in 201. Ihr müsst die ganzen Begriffe überhaupt nicht auswendig lernen, nur merken, dass diese Schwierigkeiten, die wir haben, war er denn ein Mensch, war er nun Gott, dass da immer wieder irgendwelche Leute was behauptet haben, und ich habe das versucht hier, oder der Autor, von dem ich das abgeschrieben habe, hat das versucht darzustellen und auch was die entsprechenden Kirchenkonzile dazu gesagt haben. Genau.